ARD.
Wenn der Begriff Tour der Leiden irgendwo seine Gültigkeit hat, dann hier im Fegefeuer des Mont Ventoux.
Jetzt richtet er sich auf und da ist er da.
Tourfunk, der Radsport-Podcast der Sportschau.
Ja, herzlich willkommen, wie bei der Tour de France der Männer, auch bei der Tour de France der Frauen. Jeden Tag die Analyse nach Etappenende. Wir reden darüber, was die Etappe gebracht hat, welche Reaktionen es gibt, vor allem von den deutschen Fahrerinnen, und schauen natürlich auch voraus auf das, was noch kommt, was vor allem dann den morgigen Tag angeht. Ihr findet diesen Podcast überall, wo es Podcasts gibt, und natürlich auch in der ARD Audiothek. Und damit begrüße ich unsere beiden Kolleginnen, Kollegen in Köln, Hanka Kupfernagel, unsere Expertin.
Hallo.
Und Florian Nass, unser Fernsehkommentator.
Hallo Holger.
Mein Name ist Holger Gersker. Und wir alle drei lagen gestern falsch, als wir die Etappensiegerin getippt haben. Aber wer wäre auch auf diese Französin gekommen?
Ich nicht.
Maïva Skibon. Ja, aber mir geht ja das Herz auf. Holger, mir geht das Herz auf, wenn ich so eine, und den Jubel danach, Family war mit dabei und so, das war toll und war ja in der Geschichte der Tour de France der Frauen seit 2022 der zweite französische Etappensieg erst, und der erste von Kerbaol war auch im Solo herausgefahren, und da war die Freude damals genauso groß. Ich habe es der so gegönnt. Ja, wir haben alle falsch gelegen, aber letztendlich, wenn man das mal rausrechnet, ja, den Solosieg, ging es am Ende genau wieder um die allerbesten. Gerade deshalb habe ich mich so gefreut, dass es am Ende für sie gereicht hat.
Und du hattest, glaube ich, auf eine Französin getippt. Es war einfach nur der Name, der falsch
war. Ja. Wobei, die hätte es dann am Ende im Sprint dann auch nicht gemacht. Das stimmt, ich hatte auf Kerbaol getippt, die ja einmal bei einer Abfahrt von einer Bergwertung ihre große Klasse im Bergabfahren gezeigt hat. Ja, da hat man mal gesehen, Hacker war auch total begeistert. Schau mir an, wie die da die Kurve geht, wie die da Tempo mitnimmt. Ja. Also ich fand auch, du merkst ja gleich, ja, ich bin noch nah dran an der Etappe. Mir hat es total Spaß gemacht, heute das auch zu kommentieren und zu sehen. Es waren tolle Bilder und war ein richtiger, toller Kampf, auch eben mit deutscher Beteiligung.
Ja, was wir halt auch darunter gesehen haben, was, wie du es gerade beschreibst, da konnte nur Casanova doch mal mit dran sein, dranbleiben. Und das interessiert mich eben morgen. Wie es morgen gibt es nämlich noch eine längere Abfahrt, 17 Kilometer. Und wie es dann da zur Sache geht, bin ich ganz gespannt. Also da unbedingt einschalten, zugucken.
Jetzt bleiben wir noch kurz, Hanka, bei heute. Ja. Maïva Skibon, 23 Jahre, mit Abstand größter Erfolg. Da waren ein paar gute Zeitfahren als Juniorin dabei, und sie ist, glaube ich, auch richtig engagierte Studentin an der Universität in Poitiers, habe ich gerade nachgelesen. Ich kann mir gut vorstellen, dass, wenn es in ihrem Team anders gelaufen wäre, sie die Freiheiten vielleicht nicht bekommen hätte, denn sie fährt in der Mannschaft der Giro-Siegerin Elena Longo-Borghini. Ist das dann so eine Freiheit, die sicherlich auch Liane Lippert in diesen Tagen bekommen hat, von der sie ein bisschen profitiert?
Ja, Freiheit, aber auch auch eine Last, also, oder eine Verantwortung, ne? Man muss jetzt einspringen für eine der stärksten Fahrerinnen. Marleen Reuser hat die Tour de Suisse gewonnen und den Giro fast, und Elisa Longo-Borghini hat den Giro gewonnen. Diese Lücke zu füllen ist natürlich schwer, aber da können sie halt, wie Liane das auch im Interview gesagt hatte, nur die Fahne hochhalten und das Beste draus machen, sich so oft zeigen wie möglich, denn die werden die Lücke nicht füllen können und im Gesamtklassement mitfahren.
Frankreich, Flo, bei den Frauen, das war erst der zweite Etappensieg, seit es die Tour wieder gibt, seit 2022. Aber ich glaube, sie sind im Kommen, ne? Da kommt noch mehr.
Da kommt noch mehr, und das ist, da spürst du, wir haben ja schon ein paar Mal jetzt auch in den letzten Tagen so über Nachhaltigkeit gesprochen. Was kann den Radsport stärken? Die Tour de France der Frauen tut natürlich dem Gastgeberland besonders gut. Das ist eindeutig zu spüren, und wir sehen das auch an den Bildern am Streckenrand. Das ist ja zusätzliche Motivation, wenn die Frauen spüren, die Menschen kommen für uns dahin, an den Straßenrand. Die Bilder eben von dieser Zielankunft in Ambert, die sind schwer zu unterscheiden, muss man auch gar nicht, von denen der Männer. Die Straße war gefüllt auf den letzten 1000 Metern. Dieses Hämmern auf diesen Banden, ja, das ist alles, die Kulisse, die Atmosphäre ist so ähnlich. Und deshalb wird das ein riesen Motivationsschub sein. Und für junge Sportlerinnen ein Anreiz darstellen, da komme ich nach. Und du sprichst natürlich auch die jüngere oder die nähere Zukunft an. Ja, da kommt ganz sicherlich noch mehr. Dazu zählt natürlich auch eine weitere Professionalisierung. Dazu gehört auch das weiße Trikot von Julie Bégaud. Ja, es ist ja nicht nur der Etappensieg, sondern die Mannschaft Cofidis mit unseren beiden deutschen Frauen, mit Clara Koppenburg und Hanna Ludwig, sie verteidigen dieses weiße Trikot. Das trägt alles dazu bei, dass in Frankreich diese Tour de France für neuen Popularitätsschub sorgt.
Es sind die Jüngeren, die bislang für Furore gesorgt haben. Aber wenn man sich genau anschaut, welche Namen auf den Pappschildern, dann sieht man Pauline, ja, PFP, Pauline Ferrand-Prévot, die Mountainbike-Olympiasiegerin, die jetzt aber auch schon zweite ist in der Gesamtwertung.
Genau. Und wenn es diese Zeitbonifikation für die Frau im Gelb nicht so viel in dieser Häufung gäbe, wäre der Abstand ja noch viel, viel geringer. Aber Pauline bekommt ja Aufforderungen und Wünsche, sie soll sich als Präsidentin bewerben. Da gab es ja heute zahlreiche Schilder, ja, for President und so. Und sie ist ungemein populär. Wir haben das ja, du ja genauso wie ich, wir haben das ja erlebt in Paris, als die Olympiasiegerin auf dem Mountainbike wurde. Das waren ja Ovationen, die ihr entgegengeschallt sind. Ja? Und das ganze Land hat darauf gewartet, dass sie ihr Comeback feiert auf der Straße. Und wir reden über eine der ganz großen Favoritinnen auf den Gesamtsieg. Und was Hanka ja heute auch mehrfach angesprochen hat, wie sie sich in diesem Feld der Besten bewegt. Man sieht sie ja kaum. Ja. Sie macht das einfach grandios.
Ja, ganz unscheinbar, immer gut im Wind, immer versteckt und sie schwimmt so durch das Feld. Auch noch nie irgendwie mit einem Sturz in Berührung gekommen, kann sich da sehr gut behaupten. Und ich glaube, sie wartet ab. Sie weiß genau, was sie tut. Sie hat sich so vorbereitet von ihrem Sieg in Paris-Roubaix bis heute. Der Sieg in Paris-Roubaix stand gar nicht auf dem Zettel. Da war sie vorher, hatte sie noch an einer Verletzung rumlaboriert. Eine Sturzverletzung, die sich entzündet hatte, musste Antibiotika nehmen und war eigentlich nur als Helfer eingesetzt. Aber dann hat sich die Chance geboten, der Moment, und konnte sie wegfahren und ist dann im Alleingang nach Roubaix eingefahren. Natürlich hat sie vorher alle Kopfsteinpflasterstücke eben auch irgendwie bewältigt, aber man hat sie auch da nicht so richtig wahrgenommen. Ne? Und sie, also so als kleiner Underdog, hat sie dann eigentlich Paris-Roubaix gewonnen und seitdem ist sie nicht mehr viele Rennen gefahren, hat sich extrem vorbereitet, sicherlich auch in der Höhe gewesen und das finde ich halt auch eine ganz große Leistung, nur mit Training, sich im Training so hart zu belasten, dass man dann hier um das gelbe Trikot mitfahren kann, mit allen anderen, die einen richtigen Wettkampfkalender bestritten haben.
Diese alle anderen, das war eine sehr kleine Favoritengruppe. Nochmal kurz zu diesem Rennen, also gewonnen hat Mavé Scribon, das war ein Vorsprung am Ende von über einer Minute. Juliette Labousse hatte sich noch ein paar Meter abgesetzt vor die letzten Kilometer, vor dieser Favoritinnengruppe, die waren am Ende, glaube ich, 16. Und in dieser Gruppe war auch Ricarda Bauernfeind mit dabei, die wir jetzt hören, denn Patrick Stricker ist ja vor Ort in Ambert und hat sie mit der Rücknummer 2 im Ziel befragt.
Wir sind sehr angetan heute auch wieder von Ihrer Leistung. Nehmen Sie uns mit. Wie fühlen Sie sich? Wie gut sind Sie tatsächlich in Form?
Ja, es wird von Tag zu Tag besser. Ich brauche immer ein bisschen Zeit im Rennen, um mich da irgendwie reinzufinden. Das Gleiche war heute auch wieder. Am Anfang dachte ich, okay, heute wird es ein schwerer Tag. Aber dann habe ich mich von Berg zu Berg irgendwie besser gefühlt und ja, konnte dann im Finale auch noch da sein. Und ja, war ein guter Tag.
Sie sind ganz offensichtlich die wichtigste Helferin der Frau, die neben Ihnen gerade sitzt, von Kasia Niewiadoma. Wie sehen Sie das?
Ja, mal schauen. Ich meine, wir haben auch noch andere starke Fahrerinnen im Team. Wir sind für die Berge auf jeden Fall gut gerüstet. Und ja, jeder kann mal einen schlechten Tag haben. Also es kann sein, dass bei mir in den nächsten 3 Tagen auch irgendwann ein Tiefpunkt kommt. Dann habe ich aber starke Teamkolleginnen, die trotzdem noch bei Kasia dabei sein können.
Wann können wir denn damit rechnen, dass Kasia mal alle Karten auf den Tisch legt im Kampf um das gelbe Trikot?
Ich glaube, am Samstag bei der Bergankunft, da ja, wird es am Ende einfach nur noch der Kampf um die Uhr sein.
Tolle Helferin, ne? Ricarda Bauernfeind, das kann man nur unterstreichen.
Ja, sich so vorne zu zeigen, ich habe den Moment noch genau im Kopf, als Hanka sie sofort identifiziert hat, als sie von vorne fuhr und sich dann halt auch in dieser Gruppe behauptet hat. Ja, sie ist am Ende, glaube ich, 17. heute geworden, war also, gehörte zu diesem Kreis, der am Ende gemeinsam dann in Ambert ankam. Richtig, richtig klasse. Aber sie hat es ja zu Recht auch angesprochen, es ist ja nicht nur sie als Helferin, Chloe Deigert war mit dabei. Also das verteilt sich ja durchaus auf
Soraya
die Schulter.
Paladin war auch.
Paladin war genau, in der Ausreißergruppe genau, weit vorne noch mit dabei. Die sind in guter Verfassung und ich bleibe auch dabei, momentan bei aller Begeisterung für Pauline. Ich bleibe bei Neviadoma, die ist so stark, aber die, was echt faszinierend ist, ist diese Breite. Ja, an Angebot, auf wen tippst du, wer ist da die Beste? Das macht ja einfach, jetzt mal so, wenn man es vergleicht, warum auch nicht, macht euch mehr Spaß als bei den Männern, ja, wo so vieles so klar ist. Das ja, ist einfach super.
Und Kim LeCourt, die können wir halt auch ganz schwer einschätzen, ist eine Mountainbike-Kollegin von, also sozusagen gerade im Marathonbereich von Pauline. Und ja, da bin ich echt gespannt, wie sie jetzt diesen Col de Madeleine am Samstag unter die Hufe nimmt, sag ich mal. Das, weil sie macht so einen coolen Eindruck, als könnte sie alles.
Mhm. Die deutsche Brille sagt, dass auch Liane Lippert sehr viel Fernsehzeit hatte.
Ja.
Fährt sie unglücklich oder ist es momentan tatsächlich so, dass man es sehr, sehr schwer hat als Ausreißerin?
Ja,
bei dieser Konstellation?
Es war die Konstellation heute mit der Schweizerin Elise Chabé. Ja, wenn die nicht da vorne drin ist, bekommen sie vielleicht auch ein bisschen mehr Vorsprung. Die war halt zu nah dran, auch in Sachen gelbes Trikot. Die hatte nur 1,19 vor dieser Etappe gehabt. Und dann kam ja als Nächste schon, als Bestplatzierte in dieser 20-köpfigen Gruppe, zunächst waren es ja 20, sie mit 8 Minuten 23. Also Liane hätte man leicht und locker fahren lassen können. Wer weiß, und da, von daher fand ich, es war auch ein bisschen Pech dabei. Sie ist sehr stark gefahren, die Gruppe hatte sich ja dann nochmal verkleinert. Da blieb sie auch dran. Am Ende haben die Kräfte dann gefehlt, aber da war auch klar, sie kommt nicht mehr durch, diese Gruppe. Ja, irgendwie, was sonst sollst du da noch Kräfte verschleudern? Ich finde, sie hat einen tollen Eindruck gemacht.
Hören wir sie doch mal bei Patrick Stricker am Mikrofon.
Liane, Sie sind großartig gefahren heute in der Ausreißerinnengruppe. Nehmen Sie uns mit, wie ist es Ihnen unterwegs ergangen?
Ja, auf jeden Fall ein harter Tag. Die Beine sind wirklich jetzt noch mehr müde. Aber ja, war ein harter Tag und das Tempo an jedem Berg eigentlich wirklich hoch. Trotzdem hat die Gruppe leider nicht mehr als eine Minute bekommen und schade, dass es da nicht gereicht hat.
Lag das unter anderem und beispielsweise an Elise Chabé, die ja im Gesamtklassement relativ gut platziert war, dass sie sich gedacht haben, ach Mensch, warum ist die denn hier mit dabei? Dann kann das Feld das ja kontrollieren.
Ja, genau. Und deswegen, FDJ hatte auch zwei Fahrerinnen und hat mit einer dann wirklich ein sehr hohes Tempo angesetzt. Und von 20 sind, glaube ich, irgendwann nur noch 7 übrig geblieben. Und ja, in der letzten Abfahrt konnte ich mich nochmal absetzen. Und dann, ja, ist das Feld gekommen und dann geht nichts mehr.
Gestern haben Sie gesagt, kein guter Tag und heute haben Sie uns so viel Spaß gemacht in der Ausreißerinnengruppe. Wie machen Sie das, dass Sie diesen Switch so schaffen, diesen Turnaround von einem Tag auf den anderen?
Ja, es freut mich, dass ich Spaß bereitet habe dem deutschen Fernseher. Ja, wir sind hier, leider vermissen wir halt wirklich Marlene für diese Tage und wir haben nicht viele Möglichkeiten, jetzt noch irgendwie auf ein Result zu fahren, deswegen zu warten auf dem Berg ist eher unrealistisch, dass ich mit den Besten mitfahren kann. Deswegen dachte ich, ich versuche es in der Gruppe. Also aufgeben wollen wir auch nicht so einfach. Deswegen mal schauen, die nächsten 2 Tage.
Ihre Kapitänin nicht da, aber Sie. Dankeschön, Liane Lippert.
Ja, danke.
Ja, mit Marlene meint sie Marlene Reusser, die Schweizerin, die am ersten Tag schon aufgeben musste. Jetzt Mitfavoritin gestartet, die zweite des Giro d'Italia. Hanka, geht noch was in Richtung Etappensieg? Wenn, dann wahrscheinlich morgen.
Ja, wenn dann morgen. Aber ich finde einfach schon gut, dass sie jetzt wieder so guter Dinge ist, weil die letzten Tage hat sie doch in den Interviews schon sehr müde und so ein bisschen resigniert auch geklungen. Und deswegen freue ich mich einfach für sie, dass sie da heute so einen tollen Tag hatte. Und dass sie hatte jetzt ein bisschen Unglück auch bei der deutschen Meisterschaft mit einer Magenverstimmung. Sie hat sich da auch sehr gut vorbereitet, Höhentrainingslager gemacht. Das hat super geklappt für ein Giro, aber durch diese Nähe zur Tour, es kann halt auch nicht alles immer funktionieren.
Ja, das ist jetzt das Thema, das auch ihr heute mal hinterfragt habt bei den Fahrerinnen. Die Belastung dieses Rennens, das unglaublich schnell gefahren wird. Sie waren an jedem Tag vor dem mittleren Schnitt da. Wir haben uns einige Tage um den Geschwindigkeitsrekord herum bewegt mit 45 km/h. Die Rennen waren auch heute wieder unglaublich engagiert. Und dazu kommt der Faktor, dass es auch den einen oder anderen Sturz gab. Ich habe das mal rausgesucht. Wir haben 154 Fahrerinnen gehabt am Start. Jetzt sind es noch 132. Wenn das Ergebnis jetzt stimmt, so wie es gerade genannt ist, das heißt 22 Aufgaben nach 6 Etappen. Bei den Männern nach 6 Etappen, zugegebenermaßen, da war ein Zeitfahren dabei, waren es 5. Diskutieren wir gleich drüber. Ich würde mal vorschlagen, wir hören mal die deutschen Fahrerinnen, angefangen von Liane Lippert, wir hören aber auch Franzi Brause, wir hören Romy Kasper, Franziska Koch, Clara Koppenburg und Ricarda Bauernfeind zu diesem Thema.
Viele, die auch beim Giro gut waren, sind jetzt wirklich müde, was man echt sieht, sind schon raus, viele. Und ja, ich glaube, dass es einfach doch ein kurzer Zeitraum war, vielleicht zwischen Giro und Tour.
Ich denke, dass schon viele Aufgaben den vielen Stürzen gewidmet sind Grund dafür die vielen Stürze sind. Gerade gestern gab es ja mehrere große Stürze, wo dann auch darauf folgend viele Aufgaben stattgefunden haben. Ja, ich denke, das ist einfach immer noch die Nervosität im Feld. Das ist die Tour, jeder will vorne fahren und ja, das spielt leider mit rein.
Sicher waren Stürze gestern Auslöser für ein paar Aufgaben. Dann waren welche mit Magenproblemen, also ist da ein bisschen was rumgegangen und ja, sonst hart ist so wie jedes Jahr.
Ich denke, die Tour ist halt wirklich mit das prestigeträchtige Rennen. Deswegen Fahrer versuchen da wirklich alles rauszuholen in der Vorbereitung. Und ja, manche schauen dann vielleicht ein bisschen zu tief ins Glas und dann machen sie sich mehr kaputt davor, als dass sie sozusagen gut da rauskommen. Und ich denke, das könnte dann halt auch daran liegen, dass der Druck halt einfach sehr groß ist, bestmöglicher Form hier anzureisen.
Nee, ich glaube, das ist nicht Zufall. Ich glaube, das ist einfach jeden Tag, dadurch, dass es so viele Stürze gibt und dann auch immer wieder Krankheiten. Ich glaube, das ist recht normal. Es ist immer schade, wenn Leute aussteigen, gerade wenn dann Teams nur noch zu dritt oder zu viert am Start sind. Das ist natürlich dann echt auch ein Nachteil für die, aber so ist der Radsport und man hofft für jede Fahrerin das Beste. Und dann, ja.
Wenn man die Starterzahl anschaut, es waren, glaube ich, am Anfang 156. Es könnte mehr sein, könnte weniger sein. Ich glaube, manche Teams hat es auch einfach erwischt mit irgendeinem Virus. Daher kommen da noch mehr Aufgaben dazu. Aber ja, ist natürlich nicht schön zu hören, wenn welche gesundheitliche Probleme haben oder einfach durch Stürze aufgeben müssen.
Ich habe einmal kurz gezuckt, als gesagt wurde, manche schauen zu tief ins Glas.
Hat Franziska Koch, glaube ich, gesagt, ne?
Ja.
Ja, genau.
Ich glaube, sie hatte das anders gemeint.
Ja, natürlich, klar. Ja,
der festen Überzeugung.
Wenn die Selbstoptimierung dann vielleicht zu weit geht dann ist man, man will natürlich nochmal Gewicht, man weiß, die Tour ist hart, dann versucht man, das Gewicht zu optimieren. Und da sehen wir ja einige Fahrerinnen, die da schon dicht an der Grenze sind. Aber dann ist man auch leicht anfällig, wenn du dann, vergammeltes Salatblatt erwischt, dann hast du halt gleich Durchfall und bist raus. Und da muss man halt eine gesunde Balance finden.
Es ist vielschichtig, ja. Es ist der Grund sicherlich, die Nähe zum Giro angeschlagen reinzugehen. Aber was mir auch aufgefallen ist bei dieser Collage der Interviewtöne, es fiel auch das Wort prestigeträchtig. Und die Tour de France hat eine enorme und viel höhere Aufmerksamkeit jetzt in dieser kurzen Zeit als jedes andere Rennen. Und vielleicht bedeutet hohe Aufmerksamkeit dann auch hohe Nervosität. Ja, etwas Besonderes zu zeigen, unter besonderer Beobachtung zu sein, hohe Zuschauerzahlen, höhere, die Kameras. Ich will nicht sagen, das ist Quatsch. Ich will damit nicht sagen, das ist ungewohnt, aber es ist eben prestigeträchtiger als jedes andere Rennen. Und ich glaube, dass das durchaus auch eine Rolle spielen kann.
Ja, hier steigt auf jeden Fall niemand freiwillig aus. Also da muss es schon immer sehr viel passiert sein. Und wir haben ja auch viele gesehen, die sind schwer gestürzt, sind weitergefahren und am nächsten Tag auch noch gefahren und dann vielleicht erst am Tag 3 raus. Also hier will jeder durchkommen, weil das einfach das größte Rennen ist und so toll übertragen wird in alle Welt. Und da muss man auch sehen, das sind auch keine Maschinen. Und dass es jetzt ein bisschen häufiger ist, ist eben halt mal so.
Ja, wäre aber nicht gut, wenn sich das so fortsetzt und wenn am Sonntag im Ziel in Châtel von 154 nur noch 100 ankommen. Das wäre schon schlecht.
Das glaube ich nicht.
Ich hoffe es auch nicht. Aber
das ist auch wieder so ein Punkt an die Organisation. Man darf das Rennen auch nicht zu hart machen. Ja, man möchte natürlich in diesen 9 Tagen so viel wie möglich von Frankreich zeigen, aber wenn es zu hart ist, zu viele lange Kilometer, dann wird man auch mehr verlieren aus der dritten Reihe.
Habt ihr das Gefühl, dass die Streckenführung auch schuld ist? Weil ich hatte ja eher das Gefühl, bisher war das eigentlich ausgewogen.
Ja, also ich hatte heute Vormittag noch Kontakt zu Clara Koppenburg, habe sie mal angeschrieben, eben weil wir auch über das weiße Trikot sprechen wollten, war dann Kontakt mit Patrick Stricker, damit wir das ein bisschen auch gemeinsam koordinieren, wer dann in der Mixzone stehen bleibt. Und sie hat mir dann noch eine kleine Sprachnachricht geschickt und sagt, du kannst dir das nicht vorstellen, wie schnell gefahren wird. Und es liegt aber auch, und es lag in den ersten Tagen auch an der Windrichtung. Ja, sind mit unglaublich viel Rückenwind gefahren und sie sagt, das führt zu Stress, auch die engen Orts Durchfahrten, das ist dann auch wieder prestigeträchtig, dran zu bleiben und so weiter. Ich weiß nicht, ob es wirklich explizit die Streckenführung ist oder die Längen, sondern vielleicht auch die äußeren Begebenheiten und wie insgesamt halt gefahren wird.
Morgen sind es 160 Kilometer von Bourg-en-Bresse nach Chambéry. Eigentlich eine Überführungsetappe, aber sie kriegen dann tatsächlich noch einen richtigen Pass mit dem Col du Granier. Das sind 9 Kilometer berghoch und danach kommt eben die von Hanka schon angesprochene lange Abfahrt. Aber davor kommt eben auch ein ganz langes Stück, wo es eigentlich die Chance gibt für Ausreißerinnen, sich doch ein bisschen mehr Vorsprung zu erarbeiten. Ist das eine Etappe, die morgen aus einer Gruppe gewonnen wird oder ist das Prestige eines Etappensiegs dann doch so groß, dass man denen auch nur 2-3 Minuten lässt und dann ist am Granier wahrscheinlich dann doch die Kletterspitze dann doch wieder zur Stelle, um den Etappensieg zu fahren?
Also ich glaube, dass genau dieser zweite Fall eintreten wird und das ist der Tatsache geschuldet, dass die Tour de France der Frauen eben nur aus 9 Etappen besteht. Hätten wir 15, 16, keine Ahnung, 14, 2 Wochen, dann kann man, glaube ich, auch einer Spitzengruppe mal diese Chance einräumen und sagen, komm, heute verwalten wir das hinten mal und ruhen uns aus für die Entscheidung am Samstag und am Sonntag. Aber bei nur 9 Etappen ist, glaube ich, das Verlangen groß, zumindest einen Etappensieg rauszuholen. Nicht jede Mannschaft wird am Ende das gelbe Trikot auf den Schultern sehen. Und deshalb glaube ich, wird das schwer. Ich kann mir das vorstellen, dass das ähnlich wie heute läuft. Vorne lassen auf 2 Minuten, 3 Minuten. Ich wünsche es ja immer den Ausreißerinnen. Ich fände es toll, wenn das Wechselspiel weitergehen würde. Ja? Ja. Mal Liane Lippert, mal Franziska Koch. Morgen wäre Franzi dann wieder dran. Ja? Wenn sowas aufgeht. Aber ich glaube, eben aufgrund der Tatsache, nur 9 Etappen, wird man es eng halten.
Ich habe aufs Wetter Hanka erstmal.
Ja, darf klar. Ich noch?
Natürlich, natürlich.
Also ich denke, dass so Teams, die jetzt keine Topfahrerin haben, wo es ums gelbe Trikot fürs Ende geht, dass die das nochmal versuchen. Mir fällt halt da Mavi Garcia ein, die halt da auch wieder viel vorne gewesen ist. Und die hat halt irgendwie 5-6 Minuten Rückstand. Also welche aus diesem Bereich, die so 6-7 Minuten Rückstand haben, dass sich da nochmal eine Gruppe bildet und die halt darauf hoffen, dass sie weggelassen werden. Und dann glaube ich schon, dass es so ähnliche Bilder gibt wie heute. Und es dann interessant wird, ob sie das bis oben durchschaffen oder sich halt dann auch nochmal mit den Bergspezialisten, die von hinten aufkommen, dann in einer Gruppe wiederfinden auf der letzten Abfahrt.
Und genau über die wollte ich reden. Vom Granier nach Chambéry runter hat es definitiv in sich. Ich habe auch mal auf die Wetter-App geguckt. Es soll zum Glück trocken bleiben. Hanka, kennst du die Abfahrt?
Nein.
Ist ja bei den Männern gefahren worden und ich habe da Bilder im Kopf, die wir nicht sehen wollen. Wie hoch darf denn das Risiko sein?
Also es soll ja trocken bleiben, ne?
Es ist Sonnenschein angesagt für Chambéry.
Also das ist ja schon mal ganz gut und wenn das so ähnlich ist, wie wir es heute gesehen haben, dass da die Straße vielleicht auch gerade neu gemacht ist für die Tour, dann wäre das ja schon eine gute Voraussetzung. Man dann mit dem richtigen Luftdruck und mit einem guten Auge fährt. Es sind natürlich auch 160 Kilometer, da kann man noch ein bisschen müde sein bei Grunter, aber da muss man sich eben voll konzentrieren. Ich glaube, dass die Klassementfahrer, ich glaube, einige könnten da schon volles Risiko gehen, weil was haben wir heute auch, Florian, unterwegs diskutiert, weil wer kann von den Bergfahrern gar nicht bergunter fahren? Das ist Sarah Gigante. Das ist ja ein ganz großer Name, ganz kleine Fahrerin, aber ein großer Name oder die am Samstag dort den Col de Madeleine sehr gut fahren wird, wenn sie gesund bleibt, vor der auch alle Angst haben. Und wenn man die nicht morgen abhängen kann, so deutlich, oder das wäre dann halt nochmal eine Möglichkeit, die auf der Abfahrt zu distanzieren, weil das kann sie eben gar nicht. Und deswegen glaube ich, wenn es da eine Lücke gibt oder dass die so wie Kasia, Demi oder Kim LeCourt oder wer auch immer noch dabei ist, dass die versuchen und ja, Anna van der Brecken fährt auch richtig gut und die ist ja auch noch fürs Gesamtklassement, dass die sich da auf jeden Fall bergrunter nichts schenken und so viel wie möglich Vorsprung rausholen wollen.
900 Höhenmeter, ne? Knapp 900 Höhenmeter, ist schon eine Menge.
Geht's darunter?
Ja, mhm. Ja.
Ja, also ich habe Geraint Thomas im Hinterkopf, ja, der da mal gestürzt ist. Was Richie Porte auch, aber ich glaube, das war eine andere Abfahrt nach Chambéry.
Ja, das war da, ja, das war auf der anderen Seite Richtung Culose runter. Also, ne, und dann war das Ziel in Chambéry. Mein Gott, da haben sich schon Dramen abgespielt in dieser Region. Mit dem Ziel in Chambéry oder auch nach Culose zum Lac de Bourget darunter, da haben wir schon wahnsinnige Dinge. Diesmal geht es halt über den Granier rüber, ja, mit aber es ist heute auch alles gut gegangen.
Genau. Und toi toi für morgen. Wie gesagt, Wetter ist gut. Das ist schon mal die beste Voraussetzung. Denn meistens ist es dann doch nass, wenn sowas passiert. Ja, freuen wir uns auf morgen. Bei euch läuft es nochmal 15:35, bevor dann die letzten beiden Etappen in voller Länge übertragen werden, richtig?
Genau so ist das. Da geht es dann um 13:30, glaube ich, am Samstag los. Aber morgen bleiben wir bei der Standardzeit, 15:35.
Wir treffen uns dann anschließend zum Plausch hier. Vielen Dank für heute. Das war... ein netter Plausch und wir verabschieden euch in den Abend, wann immer ihr uns hört, oder in den Tag mit dem Sportshow Tourfunk Podcast.
Wenn der Begriff Tour der Leiden irgendwo seine Gültigkeit hat, dann hier im Fegefeuer des Mont Ventoux.
Jetzt richtet er sich auf und da ist er da.
Tourfunk, der Radsport Podcast der Sportschau.